Ja, schlagt mit mir mal Judas 20 auf. Also Judas gibt es nur ein Kapitel, der Vers 20. Ich lese mal diese fünf Verse bis zum Ende. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Mir ging es heute nur um ein paar kurze Gedanken zu Vers 20, aber ich finde es so besonders, dass Judas diese Anweisungen, die er ihnen gibt, beendet mit der Aussage, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit, Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Warum ist das wichtig, diese Verse im Kopf zu haben, indem ich die Anweisungen annehme? Nun aus zwei einfachen Gründen. Das erste, also zwei, die ich jetzt erwähnen möchte, der erste Grund ist der, dass die Allmacht Gottes, sein Wohlwollen, seine Güte, seine Herabneigung, seine Bestimmung, die Vorsehung, die ewige Erwählung nicht ausschließt, dass ich ganz konkret die Ermahnung des Herrn brauche und die Ermahnung seines Wortes. Das ist absolut wichtig. Das heißt, ich darf also darin fest sein, Gott ist mächtig, mich ohne Straucheln zu bewahren. Aber ich bin in dem Moment fehlgeleitet, wenn es mich nachlässig macht, im Hören auf die Anweisungen, die Gott gegeben hat. Damit würde ich dem widersprechen. Ich würde damit widersprechen, dass ich dem glaube, dass Gott fähig ist zu bewahren. Weil der Gott, der fähig ist, mich ohne Straucheln zu bewahren, hat mir gesagt, was ihm wichtig ist, worauf ich achten soll. Wenn ich also dem glaube, würde ich statt nachlässig, statt träge zu werden, weil Gott ja sein Volk bewahrt, würde ich genau das Gegenteil machen. Ich würde sagen, wenn Gott mich bewahrt, dann ist es umso wichtiger, dass ich das, was er sagt, ernst nehme, dass ich darauf achte, dass mir das wichtig ist, dass ich das im Herzen bewahre, weil er ist es, der hier die Garantie übernommen hat. Darum sind seine Anweisungen umso wichtiger. Aber sie zeigen auch, wie wir die Anweisungen annehmen sollen, nämlich im Aufblick zu dem, der alles vermag. Das heißt, ich gehe jetzt nicht an die Anweisungen dran als jemand, der sagt, okay, jetzt muss ich aber, sondern ich gehe an Gottes Anweisungen dran. Natürlich, dass ich meine Pflicht darin sehe vor dem allmächtigen Gott, weil es seine Anweisungen sind, aber ich tue es, indem ich auf den blicke, der mich zu allem fähig macht, was er gebietet, wozu er mich auffordert. Ich gehe zu dem, der gesagt hat, meine Quellen, meine Macht, meine Fähigkeit, meine Weisheit ist da, um dir für jede Herausforderung, für jede Anweisung genug zu geben, sodass du mit Freuden diesen Weg gehen kannst. Und das ist etwas ganz anderes von meiner Grundhaltung. Wie gehe ich an diese Anweisungen dran? Jetzt schauen wir auf die zwei großen Aussagen in Vers 20. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Also erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben. Vielleicht hier nochmal einen Schritt zurück. Also ich sehe auf Gott, den Allmächtigen, der alles vermag. Er beginnt aber hier mit der Anrede, ihr aber Geliebte. Auch das ist von der Betonung her etwas, was ich immer wieder mir selbst vor Augen halten darf, dass ich deswegen Geliebter heiße oder Geliebte, nicht weil Judas mich liebt oder irgendein Name von uns, sondern weil ich vom Herrn geliebt bin. Das heißt, aus Liebe gab er mir diese Anweisungen und aus Liebe bringt er mich immer wieder dahin, dass ich seine Weisheit anerkenne und aus Liebe nimmt er Dinge und aus Liebe lässt er mich scheitern und aus Liebe bringt er auch harte Dinge in mein Leben hinein. Ich darf eins wissen, ich muss an seiner Liebe nicht zweifeln, weil es sich nicht gerade so anfühlt, sondern ich darf um dieses Geliebtsein wissen, weil er seinen Sohn gegeben hat, der für mich gestorben, auferweckt ist und nun zu Rechten Gottes für mich der Hohepriester ist, der auch Fürbitte tut für mich, also der vor dem Vater für mich steht, um in Fürbitte für mich einzustehen. Also das ganze Gebet ändert sich ja, die Art und Weise, wie ich bete, ändert sich, wenn diese Dinge mir präsent sind, sobald ich ins Gebet gehe. Ich bitte als ein Geliebter des Herrn. Ich bitte als jemand, der Gottes Verheißungen hat, alles zu empfangen, was ich brauche für ein Leben in Gottseligkeit. Wenn er jetzt also darauf jetzt die Anweisung gibt, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben, dann sehen wir erstens, dass wir einander helfen sollen, denn er sagt, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben, aber auch in besonderer Weise, wenn wir inhaltlich darauf eingehen, dann wenn wir sagen, warum erwähnt er das so auf euren allerheiligsten Glauben? Und ich denke, er macht es deswegen, weil der Glaube deswegen allerheilig ist, weil es die Gabe Gottes ist, erstens, aber zweitens, weil es nicht so sehr um den Glauben geht, um meinen Glauben, wie stark oder wie schwach er ist. Deswegen gilt dieses auf euren allerheiligsten Glauben allen Gläubigen. Es geht vielmehr um den Inhalt dessen, was dieser Glaube festhält, woran er sich klammert. Deswegen sagt Judas im dritten Vers, dass sie für den ein für alle Mal den heiligen, überlieferten Glauben kämpfen sollen. Merkt ihr? Er sagt, was Gott offenbart hat und ihr seid dazu gekommen, dass ihr verstanden habt, das hat der Herr getan. Das hat der Herr gegeben. Das ist des Herrn Wort. Das sind seine Verheißungen. Das ist Inhalt dieses Glaubens. Wie erbaue ich also mich auf den allerheiligsten Glauben? Wie erbauen wir einander auf den allerheiligsten Glauben? Indem wir über die Reichtümer der Segnungen, die Gott uns in Gnade gegeben hat, nachdenken. Indem wir uns daran erinnern, indem wir das Ausmaß dieser Segnungen zu ergreifen suchen. Die Sicherheit, die Hoffnung, die darin begründet ist. Das bedeutet also, ich mache diese Dinge, all diese Verheißungen, all die Segnungen, die Reichtümer der Gnade, das, was Christus für mich getan hat, in seiner Hingabe, in seiner Selbstaufopferung, aber auch wer er ist, wie er, dass er auferweckt worden ist, dass er nun zu hoch über jede Gewalt und jede Macht und jede Herrschaft ist, dass ihm das Königtum gehört, dass die Erde ihm gehört, dass alles ihm unterworfen wird, dass einmal jedes Knie sich vor ihm beugen muss. Schaut ihr, wenn diese Dinge mir präsent sind, ändern sie alles. Sie ändern meinen ganzen Umgang mit Schwierigkeiten, mit Nöten, mit Herausforderungen, mit einer gottlosen Welt, mit Mächtigen, die sich gegen ihn auflehnen. es ändert einfach alles. Warum? Weil ich auf einmal die Realität der Offenbarung, weil die Realität der Offenbarung Gottes mir so präsent ist, dass mein ganzer Umgang mit den Dingen dieser Welt bestimmt ist von der ewigen Realität, nämlich dem allerheiligsten Glauben. Das, worauf ich mich gründe, weil Gott es mitgeteilt, offenbart hat, gesagt hat. Und da kann die Welt noch so mächtig sich gegen den Herrn erheben. Ich weiß, mein König, der mich liebt, ist auf dem Thron. Ist auf dem Thron. Und ihm gehört die Erde. Und er hat alle Macht. Und er ist willig, mir alles zu geben, was ich brauche für jede Versuchung, für jede Herausforderung, für jeden Druck, für jede Not. Merkt ihr, wie es auch mein Gebet ändert? So bete ich, so darf ich beten. Und dann aber kommt er und sagt, betet im Heiligen Geist. Das lässt uns stolpern. Es zeigt aber auch etwas so Entscheidendes. Ich darf zu dem kommen, der alles bereitgegeben, alles bereitgestellt hat. Aber kann ich kommen? Kann ich kommen? Ich darf kommen, um seiner Gerechtigkeit willen. Aber dieser Vers sagt mir, selbst zum Gebet brauche ich den Beistand und die Hilfe des Heiligen Geistes. Ich kann gar nicht beten. Ich brauche seinen Beistand, ich brauche seine Hilfe. Es ist so wichtig, dass der Heilige Geist mich erfüllt, dass er mich treibt, dass er mich gefangen nimmt, dass ich unter seiner Herrschaft bin. Dann die andere Seite, dass ich ihn nicht betrübe, nicht dämpfe, sondern vielmehr, dass ich den Herrn bitte, dass sein Geist mächtig in mir wirkt zur Ehre Gottes. Was macht der Heilige Geist? Genau das, was vorher die Aufforderung war, nämlich mir die Herrlichkeit der Gaben Christi zu geben, mir sie zu bringen, aber auch meine Augen zu öffnen für die Herrlichkeit der Erlösung, für die Vollkommenheit der Erlösung, mir die Augen zu öffnen für die Liebe des Vaters und gleichzeitig mir allen Trost zuzusprechen, den ich für jede Herausforderung brauche. Darum sagt er, betet im Heiligen Geist. Und warum ist es noch wichtig? Weil es uns lehrt, wie abhängig wir sind von ihm, wenn wir auf die Knie gehen, dass wir seine Hilfe brauchen im Gebet. Wir können nicht einfach nur, wie soll ich sagen, Gott unsere Bittliste hinschmeißen, sondern wir kommen zu der Quelle aller guten Gaben und schauen gleichzeitig auf zu dem, der allein uns helfen kann, unsere Anliegen, unsere Bitten vor ihm auszubreiten in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber, ich wiederhole, das wiederum gerade ermahnt uns, den Heiligen Geist sorgsam darüber zu wachen, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben. Im Gegenteil, dass er uns erfüllt, dass er uns leitet. Heißt das, dass wir sündlos sind? Nein, es heißt einfach, dass wir aufrichtig auf ihn blicken, im Bewusstsein der Abhängigkeit. Und genau das ist das, was am Ende auch das Gebet ist. Nämlich nicht einfach nur eine religiöse Übung, die ich zu einer gewissen Pflicht erfüllen muss, sondern genau dieser Ausdruck meiner Abhängigkeit von Gott. Herr, ich kann ohne dich nichts tun. Darum komm durch deinen Geist und hilf mir auf und hilf mir zu beten.